Hallo und herzlich willkommen im Ist doch was du willst Podcast, deinem Podcast über Health at Every Size, intuitive Ernährung und die Anti-Diät-Bewegung. Mein Name ist Dr. Anthony Post, ich bin Ernährungswissenschaftlerin, Speakerin und Autorin und arbeite in eigener Praxis für gewichtsneutrale Ernährungsberatung und Therapie. Ich möchte dich dabei unterstützen, Diäten hinter dir zu lassen, damit du endlich Frieden mit dem Essen und deinem Körper schließen kannst. In diesem Podcast sage ich dir deshalb nicht, was, wann oder wie viel du essen darfst. Stattdessen geht es darum, wie du Vertrauen, Respekt und Wertschätzung für den eigenen Körper erschaffst und dadurch eine innere Motivation, dich liebevoll um dich selbst zu kümmern und wirklich gesunde Verhaltensweisen zu wählen. Bevor wir gleich mit der Episode loslegen, noch der Disclaimer: Ein Podcast ist selbstverständlich nie ein Ersatz für eine individuelle, medizinische oder psychische Gesundheitsberatung und stellt auch keine Therapeutin-Patientin-Beziehung dar, sondern dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Wie schön, dass du hier bist, und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 130. Wenn wir an Selbstfürsorge denken, dann haben wir ja ganz oft das Schaumbad oder den heißen Kakao am Kamin vor Augen oder diese ganz große Geste, mit der wir uns selbst mal was Gutes tun. Und falls du schon mal bei einer meiner Selbstfürsorgewochen mitgemacht hast, die ja im Anfang Januar laufen, dann weißt du bestimmt, dass das nicht das ist, was ich unter Selbstfürsorge verstehe. Ich habe das schon häufiger gesagt, die Sache mit der Selbstfürsorge, das ist wie mit einer guten Beziehung. Wenn die Kleinigkeiten im Alltag nicht stimmen, dann können es die großen Gesten wie der riesengroße Blumenstrauß zum Valentinstag oder das teure Geschenk am Geburtstag dann auch einfach nicht mehr rausreißen. Wenn du also im Alltag auf täglicher Basis deine Bedürfnisse ignorierst oder deine Selbstfürsorge aufs Wochenende oder vielleicht sogar auf den Urlaub schiebst, dann führt das unbestritten auf Dauer zu Unzufriedenheit, Stress, Überlastung und vielleicht sogar zu Krankheiten. Auf der anderen Seite leben wir aber in einer Leistungsgesellschaft, und auch wenn Selbstfürsorge in aller Munde ist, geht es dann letztendlich oft doch nur darum, irgendwie rumzukommen und abzuliefern und zu funktionieren. Und wenn du hier schon ein bisschen länger im Podcast dabei bist, dann wird dir klar sein, dass ich sage, wir brauchen mehr Selbstfürsorge, und zwar nicht mal so ein bisschen, sondern wirklich als Selbstverständlichkeit. Und ich habe heute jemanden im Podcast zu Gast, wer da noch ein bisschen weitergeht und sagt, wir brauchen radikale Selbstfürsorge jetzt. Svenja Gräfen hat ein Buch geschrieben mit diesem Titel, und ich will dir ein paar Sätze daraus vorlesen, damit du gleich weißt, was dich heute in der Episode erwartet. Svenja schreibt: Ich hielt Selfcare für unpolitisch, unsolidarisch, antifeministisch und obendrein ziemlich gefährlich. Ich meine, es gibt Dinge, die lassen sich nicht mal eben wegatmen oder durch die richtige Meditationstechnik in etwas Positives transformieren. Und mit einer Gesichtsmaske, egal wie klärend sie sein mag, werde ich auch nicht das Patriarchat abwaschen. Aber es liegt eben durchaus Macht darin, dich losgelöst von der kapitalistischen Wellnessindustrie mit dir selbst und deinen Bedürfnissen zu befassen. Ich würde sagen, das macht Lust auf mehr, oder? Hallo Svenja, herzlich willkommen im Ist doch was du willst Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist.
Hi, ich freue mich auch. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Svenja, ich habe gerade schon ein bisschen was zu dir gesagt, aber möchtest du dich gerne nochmal selbst vorstellen? Wer bist du? Was machst du?
Ja, sehr gerne. Ich bin Svenja Gräfen. Ich bin 33 und ich bin freie Autorin. Ich schreibe Bücher, ich schreibe einen Newsletter über das Schreiben, die Soft Practice. Und ich arbeite auch ansonsten viel mit Text, mit Texten von anderen AutorInnen, SchriftstellerInnen auch. Ich lektoriere, ich prüfe Texte auf diskriminierende und verletzende Sprache. Ich moderiere zum Beispiel Lesungen oder Buchpremieren und spreche dann da mit anderen AutorInnen über ihr Schreiben, über ihre Arbeit. Ich habe einen Hund und ich lebe in Leipzig. Das vielleicht mal so als kleines Intro.
Genau, du hast ein unglaublich großartiges Buch geschrieben, das ich relativ kurz, nachdem es rauskam, nicht gelesen, sondern als Hörbuch angehört habe. Und du hast das Hörbuch ja auch selbst eingesprochen. Und es war so leicht. Also man konnte dir so leicht zuhören. Und es war einfach so, ja, ich habe irgendwie so gefühlt jede zweite Seite oder irgendwie alle 5 Minuten mir gedacht, ja, ja genau, ja genau. Und also ich kann das wirklich höchst empfehlen. Machen wir hier gleich ein bisschen Werbung am Anfang vom Podcast. Und ich fand's ganz spannend, dass du gleich zu Beginn schreibst, dass Selbstfürsorge nichts Exklusives für Menschen mit vielen Privilegien ist, sondern so zugänglich wie möglich sein muss. Und warum glaubst du, dass wir nicht nur als Individuen, sondern auch als Kollektiv von Selbstfürsorge profitieren würden?
Ich glaube, ich würde vielleicht von der anderen Seite anfangen, warum wir jetzt gerade nicht davon profitieren, dass wir als Individuen und auch als Kollektiv eben recht wenig uns mit Fürsorge, Selbstfürsorge auseinandersetzen oder das auch oft von uns wegschieben, was ich ja auch lange genug gemacht habe. Du hast ja die Sätze am Anfang auch schon gelesen, in denen ich da so ein bisschen berichtet habe, wie was ich für ein Bild von Selbstfürsorge hatte, sehr, sehr lange. Ich glaube, dass das einfach ein großes Problem ist, was natürlich mit anderen großen strukturellen Problemen und Ungerechtigkeiten, die wir in unserer Gesellschaft haben, auch zusammenhängt. Und es ist nicht so, als könnten wir diese strukturellen Ungerechtigkeiten, also sagen wir mal Sexismus, Rassismus, Queer- und Transfeindlichkeit, Ableismus, als könnten wir das irgendwie auflösen, wenn jetzt nur alle anfangen, möglichst selbstfürsorglich mit sich umzugehen. Ich glaube aber schon, dass es auch kollektiv was verändern kann, weil Selbstfürsorge auch nicht nur bedeutet, dass ich ganz auf mich alleine gestellt, eben wirklich nur selbst mich um mich kümmere und so Scheuklappen aufsetze und nichts um mich herum mehr mitkriege, so ungefähr. Ich glaube, dass ich ja durch einen radikal selbstfürsorglichen Umgang mit mir selbst auch wieder viel besser in Verbindung mit anderen gehen kann. Empathischer sein kann, vielleicht auch solidarischer sein kann. Und davon profitiert dann natürlich das Kollektiv. Und ja, so eine kleine Idealvorstellung ist natürlich irgendwie auch, dass dadurch dann kleinschrittig auch ja größere strukturelle Probleme nach und nach etwas weniger werden. Ich habe absolut keine Ahnung, ob das die Frage, ob das die Frage beantwortet hat, aber ich glaube schon, dass es uns mangelt daran, beziehungsweise dass wir vielleicht auch einfach ein falsches Verständnis davon haben, was Selbstfürsorge ist, was Selbstfürsorge meint und auch was sie bringt. Wir verstehen das ja oft oder ja auch so auf Social Media wird es, glaube ich, oft dargestellt oder synonym fast schon verwendet der Anwendung irgendwelcher teuren Beauty-Produkte oder so oder vielleicht auch mit Sport oder Entspannungstechniken oder so. Und das kann natürlich alles Teil davon sein, ist aber nicht die Selbstfürsorge an sich so. Das ist auch einer der mit wichtigsten Punkte so für mich. Selbstfürsorge ist erstmal nichts, was mordsviel Geld kosten muss. So, ich muss dafür nicht erst irgendwelche Produkte kaufen oder Nahrungsergänzungsmittel, Edelsteine, weiß der Geier. Ich muss auch nicht in Retreat fahren oder in ein teures Yoga-Studio gehen. Da wiederum ist dann ja auch so ein bisschen der Gap oder so die berechtigte Frage, okay, für wen ist es denn überhaupt zugänglich, ne, wo wir schon irgendwie von Zugänglichkeiten und Privilegien sprechen, weil da natürlich gefragt werden muss, wer kann sich das denn leisten? Ne? Wer kann sich das finanziell leisten, aber wer kann sich das auch zeitlich leisten, so zwischen Erwerbsarbeit, prekären Jobs, Care-Arbeit und so. Und das macht diese Dinge dann irgendwie automatisch zu so einem Luxus, der eben eindeutig nicht für alle Menschen zugänglich ist. Und wenn wir das aber da eben rausnehmen und radikal habe ich das unter anderem genannt, so im eigentlichen Wortsinne, also Radix so von der Wurzel aus betrachtet oder ganzheitlich, dann bleibt es eben erstmal oder ist es eben erstmal eine Auseinandersetzung mit sich selbst, mit den eigenen Bedürfnissen, mit den eigenen Grenzen, Gefühlen, auch mit dem Körper. Also es hängt ja auch alles miteinander zusammen. Und ja, im Grunde würde ich alles als Selbstfürsorge bezeichnen oder als radikale Selbstfürsorge bezeichnen, was dafür sorgt, auch langfristig, dass es mir gut geht und dass ich niemandem dabei schade. Also ja, alles, was ich dafür tue, dass es mir gut oder besser geht, ohne dass ich dabei irgendwem schade, inklusive mir selbst.
Ich habe da teilweise wirklich auch schwierige Diskussionen, wo dann so mein Gegenüber sagt, ja, man muss es halt wollen und man muss sich halt noch mehr anstrengen und das geht alles, wo ich mir dann manchmal so denk, ja, das mag jetzt deine Lebensrealität sein. Und ich muss da ganz konkret gerade an ein Gespräch mal denken, da ging es um gesunde Ernährung, also gesund in Anführungszeichen, wir wissen ja gar nicht, was das ist und es bedeutet ja auch für jede Person was anderes, wo dann mein Gegenüber gemeint hat, man muss das halt wollen und man kann dann auch günstig gesunde Lebensmittel einkaufen und dann kann man die dann auch kochen und so weiter und so fort. Und dann sage ich halt, ja, das musst du halt zeitlich hinkriegen. Ja, dass du überhaupt einkaufst, dann musst du halt kochen können. Ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Das muss dir halt mal jemand beigebracht haben. Und dann musst du halt auch noch Strom haben. Und dann musst du halt auch noch Töpfe haben. Und dann musst du halt vielleicht auch noch ein scharfes Messer haben. Und ne, wenn du dann noch die Zeit und die Kapazität und die Energie hast, dann klappt es vielleicht auch. Da musst du aber halt sehr viel Energie reinstecken. Und das ist dann ganz oft was, wo ich dann auf wenig Verständnis treffe. Und deshalb bin ich zum Beispiel auch jemand in meinen Fortbildungen, das Erste, was wir machen, ist ein Privilegiencheck. Ne? Um einfach mal zu sehen, okay, was ist denn für mich selbstverständlich, was aber vielleicht für andere Personen nicht selbstverständlich ist und was ich mitdenken darf. Und natürlich können wir nicht immer alles mitdenken, aber da so ein bisschen zu sensibilisieren, weil letztendlich ist es halt so, wenn du jetzt zum Beispiel, ja, das ist auch so ein Klischeebeispiel eigentlich, eine alleinerziehende Mutter mit 3 Jobs hast, ja, die halt irgendwie auch die Familie durchbringen muss. Also was sagst du zu so jemand, wenn sie halt jetzt zum Beispiel sagen würde, ja, Selbstfürsorge, da hab ich keine Zeit dafür. Und dann können wir natürlich irgendwie mit mit diesem Vergleich kommen, im Flugzeug musst du zuerst dir die Maske aufsetzen und dann kannst du, ne? Aber also was wäre denn so eine ganz niederschwellige Herangehensweise an Selbstfürsorge, so ganz praktisch?
Ja, im Grunde würde ich auch sagen, es ist ja so ein bisschen die Suche in jeder super individuellen Lebenssituation, die Suche nach Handlungsspielräumen, die denn vielleicht da sind. Also einfach zu schauen, okay, was ist meine Situation und was für Möglichkeiten gibt diese Situation her? Oder was für Möglichkeiten habe ich in dieser Situation? Ich kann natürlich nicht, ich habe keine Kinder und will mir da überhaupt nicht anmaßen, irgendwie zu sagen, hier, das ist auf jeden Fall möglich, auch mit 3 Kindern und auch mit 4. Ich denke da immer so dran, das habe ich, glaube ich, auch an einer Stelle im Buch drin, dass auch nicht jede Zeit im Leben oder jede Phase im Leben sich für alle möglichen Selbstfürsorge-Tools oder sowas eignet. Ja, also weiß ich nicht, auch wenn du jetzt frisch gebackene Eltern bist oder so, dann bringt es dir recht wenig, wenn dir jemand vorschlägt, damit du dich besser fühlst, solltest du gucken, dass du genug schläfst. So, es ist vielleicht der denkbar ungünstigste Zeitpunkt. Oder wenn es eben eine beruflich irgendwie herausfordernde Zeit ist, einfach super viel ansteht, super viele Termine und du eben nicht die Zeit hast, jeden Tag irgendwie frisch zu kochen oder so, dann hast du ja auch nichts davon, dich selbst dafür fertig zu machen und dich ja da irgendwie noch weiter mit zu stressen und dir zu sagen, oh Mann, ich sollte das aber eigentlich so und so machen. Und da Ja, ich weiß immer nicht, wie niedrigschwellig das tatsächlich ist oder wie niedrigschwellig diese Art des Zugangs ist, weil es schon auch nicht auf Knopfdruck natürlich klappt. Aber in solchen Situationen finde ich es eine Möglichkeit, sich einfach zu fragen, okay, nicht nur was habe ich für Möglichkeiten, sondern erstmal zu schauen, okay, wie gehe ich denn gerade mit mir selbst um in dieser Situation? Also mache ich mir noch zusätzlich Druck und Stress, weil ich die Dinge nicht so hinkriege, wie ich es gerne würde oder wie es vielleicht auch von mir verlangt wird, wie irgendwelche gesellschaftlichen Ideale mir das so vorleben. Oder versuche ich nach und nach da einfach ein bisschen nachsichtiger und sanfter und ja netter, freundlicher zu mir selbst zu sein. Und das heißt dann eben nicht, dass ich es in jeder stressigen Phase auch noch schaffe, irgendwie zum Sport zu gehen und gesund zu kochen, in Anführungszeichen gesund zu kochen, frisch zu kochen, sondern dass ich das vielleicht einfach mal nicht hinkriege und mir dann aber sage, okay, wow, es ist gerade auch einfach eine mega anstrengende Zeit. Ich bin gerade sowieso schon am absoluten Limit und ich muss jetzt einfach schauen, dass ich ja so gut wie möglich da irgendwie durchkomme und dabei ja so nett wie möglich zu mir selbst bin und mich nicht die ganze Zeit von innen so antreibe und mir sage, oh, das hast du jetzt schon wieder nicht hingekriegt. Na toll.
Ja, ich sage auch immer, wie kannst du es dir leichter machen? Das ist was ich zu meinen Klientinnen ganz oft sage.
Okay, ja, das finde ich sogar einen schöneren Begriff noch als wie kann ich es mir besser machen? So leichter, ja. finde ich gut, ja.
Wie kann ich es mir leichter machen? Und dann, also ich bin halt auch so jemand, die sagt, okay, ne, eine Tiefkühlpizza in der Tiefkühltruhe zu haben, auch das kann Selbstversorge sein. Weil wenn du sowieso den Teller schon so voll hast, und dir dann noch den Stress machst und den Druck machst, boah, jetzt muss ich aber, ne, als zum Beispiel gute Mutter oder als, was weiß ich, gute Person, gut in Anführungszeichen, muss ich jetzt aber noch eine ausgewogene, frische Mahlzeit kochen. Ja, nee, weil das ist ja dann auch wieder Stress. Und ich sage immer so gerne, auf einen gestressten Körper kannst du so viel Grünkohl draufschmeißen, wie du willst. Das bringt dann auch nichts.
Ja, ja, voll, ja. Ja, und das, ich finde, das lässt sich auch total gut vom Essen, vom Grünkohl auf andere Dinge übertragen. Auf einen super gestressten Körper kannst du, glaube ich, auch so viele Meditations-Apps werfen, wie du möchtest. Das wird im ersten Moment wahrscheinlich auch nicht die Linderung bringen. Und da spreche ich aus Erfahrung.
Ich leider auch.
Das waren so ein bisschen meine Anfänge mit diesem ganzen Thema. Eben in einer Phase, in der ich sehr, sehr viel Stress hatte, sehr, sehr einfach angespannt war und dann irgendwann wirklich ja fast schon wie so ein trotziges Kind gesagt habe, okay, wenn ihr alle sagt, dass Meditation so toll ist, dann probiere ich das jetzt halt auch mal und lade mir so eine App runter. Und dann habe ich mich hingesetzt und Kopfhörer in die Ohren gemacht und habe angefangen zu meditieren. Und oh Wunder, ich kam überhaupt gar nicht runter und es ging mir überhaupt gar nicht besser davon, weil ich ja da eben an ganz anderen Schrauben hätte drehen, ja, nicht müssen, aber können in der Situation. Also wenn ich super gestresst bin, viel Stress einfach im Körper habe, also es ist ja einfach eine Reaktion des Körpers im Körper drin, dann ja funktioniert eben nicht diese Entspannung auf Knopfdruck, die man sich dann vielleicht erhofft von einer Meditation oder das auch das Gutfühlen durch, ich koche mir jetzt hier das frische Gemüse, wie ich das irgendwie mal gelernt habe.
Oder ich nehme das Schaumbad. Du sagst ja, wir haben da ein kollektives Problem und verstehen oder missverstehen Stress allesamt so ein bisschen. Ich glaube, so ähnlich schreibst du das im Buch. Und du machst dann da einen Unterschied zwischen Stress und Stressoren, den ich ganz, ganz spannend fand. Kannst du das mal erklären?
Ja, das war für mich auch eine total, total krasse Erkenntnis. Ja. Ich muss mal eben noch mal schauen, wie genau das Buch heißt, aus dem ich da auch zitiert habe. Es heißt tatsächlich einfach Burnout. Okay, Burnout, The Secret to Unlocking the Stress Cycle von Emily Emily and Amelia Nagoski. Das sind zwei Schwestern, die ja ein Buch über Burnout geschrieben haben und unter anderem darin, aber auch noch in so ein paar anderen Texten, auch über psychologische Themen, ja, habe ich dann eben so diesen Unterschied kennengelernt zwischen Stress und Stressoren. Und wir sagen ja so im Alltagssprech quasi, ich habe gerade einfach super viel Stress. Habe ich jetzt, glaube ich, in diesem Gespräch auch schon ein paar Mal genauso verwendet. So,
ja, ne, machen wir alle. Ja.
Machen wir alle. Und dann meinen wir da Stress eigentlich synonym für, ich habe gerade mega viele Termine im Kalender stehen. Oder ich habe gerade einen Konflikt, der mich irgendwie Kraft kostet. Oder ich hatte ein unschönes Erlebnis oder eine unangenehme Erfahrung oder ich habe gerade ein Problem. Ich weiß gerade nicht, wie ich nächsten Monat die Miete zahlen soll. Ich weiß nicht, die Waschmaschine ist kaputt gegangen oder sowas. Das alles ist Stress oder das zu dem allen sagen wir, das ist Stress. Ich habe Stress mit meinem Partner oder meiner Partnerin, sagen wir auch gerne. Dabei sind eben all das eigentlich Stressoren. Also es sind die Dinge im Außen, meistens im Außen, die Stressreaktion im Körper auslösen, die ja eine total gute und wichtige Funktion auch erstmal ist. Also Stress per se ist ja auch erstmal nichts Schlechtes. So. Im Gegenteil ist es manchmal in manchen Situationen eben super, super wichtig, dass der Körper in so einen Alarmzustand gerät, dass das Nervensystem irgendwie checkt, wittere ich Gefahr. Deswegen aktiviere ich jetzt hier entsprechend Hormonausschüttungen, um mich verteidigen zu können oder um wegrennen zu können und versuche einfach zu überleben. Also letztendlich ist das eine Überlebensstrategie. Und ja, ich habe im Titel dieses Buchs steckt es eben schon drin. Es ist ein Cycle, ein Zyklus, der Stresszyklus im Körper, der eben tatsächlich einmal rund gehen muss, also einmal abgeschlossen werden muss, um dem Körper, um dem Gehirn zu signalisieren, okay, der Stressor ist weg, so, der Stress kann jetzt abgebaut werden oder die Energie kann jetzt irgendwie losgelassen werden. Und ganz, ganz häufig passiert das einfach nicht in unserem Alltag. Also wir sagen uns dann vielleicht, jetzt habe ich die Deadline geschafft, so, der Stress ist jetzt weg, aber ich fühle mich gar nicht erleichtert oder ich fühle mich immer noch total angespannt und und ja, das hat mich auch sehr, sehr lange verwundert oder ich wusste nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll. So, was soll ich denn machen? So, ich sag mir doch die ganze Zeit schon, es ist vorbei, gibt keinen Grund mehr, mir irgendwie Gedanken zu machen. Aber ja, ich finde, das zeigt eben auch total schön, dass es nicht nur Stichwort Mindset ist oder eben nicht nur das, was ich mir gedanklich sage oder was ich mir vielleicht auch laut sage. Der Körper spielt eben auch eine super wichtige Rolle bei all dem. Also ich kann mich nicht aus einer Stressreaktion und auch nicht aus bestimmten emotionalen Zuständen rausdenken. Ja. Vielleicht auch kollektiv neigen. Also ich neige auf jeden Fall auch dazu, irgendwie meine Gefühle irgendwie zu intellektualisieren lang und breit irgendwie darüber zu sprechen. Und das bedeutet ja aber einfach noch nicht, dass ich sie auch durchlebe. Und das ist eben einfach was nötig ist. Genau wie beim Stresszyklus eben nötig ist, um sie einfach wieder, um sie durchrauschen zu lassen, damit sie dann eben auch vorübergehen können. Weil das tun nämlich Stresszustände und emotionale Zustände. Die gehen vorbei. Plot-Twist.
Genau. Ich hab letztes, das ist gar nicht jetzt noch gar nicht so lange her, habe ich was gelesen. Es lässt mich nicht mehr los. Und es passt auch so gut, weil mein Wort des Jahres ist Verkörperung. Und ich habe gelesen, Overthinking is underfeeling.
Oh.
Und ich habe mir gedacht, wow, ja, also ich versuche auch so alle meine Herausforderungen, alle meine Probleme irgendwie intellektuell zu lösen, indem ich die von vorne bis hinten durchdenke. Mhm. Und ich weiß auch, was du meinst mit so Entspannung auf Knopfdruck. Ich wundere mich immer im Urlaub, dass ich nicht entspannt bin. Also mittlerweile nicht mehr, aber ne, genau. Ich bin im Urlaub und es sind alle Stressoren sozusagen weg, ja. Also Alltag und Schule ist für mich ein Stressor, ja. Also Hausaufgaben zum Beispiel, Hausaufgaben mit den Kindern machen und solche Sachen, ne? Und Deadlines, das ist alles weg. Und trotzdem hocke ich dann im Urlaub da und denke mir, wieso bin ich denn jetzt nicht entspannt? Wo ist jetzt die Entspannung? Hallo? Wo ist es denn jetzt? Ne?
Und ja, und dazu kommt ja dann auch noch der Druck, den du dir wahrscheinlich dann auch machst, dass du denkst, jetzt muss ich doch entspannen. Jetzt ist doch die Zeit da. Nächste Woche gehst du schon wieder nach Hause, was auch immer.
Ich habe so viel Geld dafür ausgegeben, ja, um irgendwo am Meer zu setzen und dort gestresst zu sein. Ja, was mache ich denn, um diesen Zyklus sozusagen ablaufen zu lassen?
Den Stresszyklus, ja, also genau, was ich quasi statt mir irgendeine Meditations-App runterzuladen damals hätte machen können, was du in so einer Urlaubssituation machen könntest, wäre wahrscheinlich zuallererst wirklich mal in den Körper hineinzuspüren, wie es immer so schön heißt, zu schauen, okay, was ist denn gerade los? Bin ich tatsächlich ja in so einer Anspannung? Und was, ja, fällt mir da vielleicht auch ganz intuitiv ein, was ich gerade brauche? Brauche ich Bewegung? Welcher Art? Habe ich vielleicht, merke ich vielleicht, dass es mir gut tut, wenn ich mich einfach so ein bisschen tänzelnd bewege, so ein bisschen anfange zu dehnen? Oder brauche ich was Härteres, in Anführungszeichen? Würde es mir gerade helfen, eine Runde rennen zu gehen? Oder tatsächlich einfach richtig auszurasten beim Tanzen zu Hause in der Küche oder so? Also ja, beispielsweise Bewegung ist einfach sehr, sehr hilfreich, um den Körper durch ja solche Stresszustände durchzubringen und sie dann eben auch wieder ja zu beenden oder beenden zu können. Es helfen auch ganz viele andere Dinge. Mir ist zum Beispiel irgendwann mal aufgefallen, dass ich immer, wenn ich weine oder oft, wenn ich weine, mich eigentlich gar nicht traurig fühle, sondern maximal überfordert. Also ich weine sehr, sehr oft aus kompletter Überforderung, weil ich irgendwie viel zu viel in meinen Tag pressen wollte und im Kopf auch schon in der nächsten Woche bin und in der übernächsten und dann steht auch noch das an. Und irgendwann, ja, bricht sich das dann einfach, die Anspannung, die vielleicht die ganze Zeit schon so ein bisschen da war, immer weiter angewachsen ist, bricht sich dann einfach Bahn und ich heule so. Und bin dann vielleicht auch im ersten Moment irritiert, weil das kann ich ja gerade gar nicht gebrauchen. Ich muss ja hier abarbeiten. Und in den allermeisten Fällen hilft aber dieses Weinen auch unglaublich gut, weil es eben auch das machen wir auch nicht grundlos. Es ist eben auch eine Möglichkeit des Körpers, Emotionen zu durchleben, beziehungsweise ja auch den Stresszyklus abzuschließen. Und das heißt jetzt nicht, dass du auf Teufel komm raus, wenn du am ersten Urlaubstag irgendwie am Strand sitzt, versuchen musst, loszuheulen. Ne? Eben da wirklich zu schauen, okay, was könnte mir jetzt gut tun? Was brauche ich jetzt? Vielleicht im Schritt kurz davor auch erstmal zu versuchen, in so eine beobachtende Position zu kommen. Also nicht gleich zu sagen, na toll, jetzt sitze ich hier und bin mega gestresst und sollte aber eigentlich mich anders fühlen, ist auch scheiße, sondern zu sagen, ach guck mal, okay, jetzt fühle ich mich also irgendwie angespannt, jetzt ist anscheinend der Stress noch nicht von mir abgefallen. Und das erstmal so, ja, versuchen, das ist auch eine Herausforderung, das eben nicht zu tun, weil wir es so gewohnt sind, aber versuchen, das einfach nicht direkt zu bewerten. Das kann auch schon hilfreich sein.
Absolut. Was ich gemerkt habe zum Beispiel, ist auch Bewegung. Das tut mir gut. Und zwar nicht nur im Sinne von jetzt irgendwie zu trainieren, sondern aktiv zu sein. Also was mir, genau, ich bin auch in diese, jetzt muss ich gerade selber meine Gedanken hier ordnen, da kommen gerade so viele. Also zum einen auch in diese Haltung zu kommen, so, ist ja spannend, was gerade passiert. Ja? Ich gucke mir das jetzt mal ganz neugierig an. Und auch im Vorfeld so ein bisschen die Erwartungen zurückzunehmen, weil eventuell ist gerade, ne, wie du vorhin gesagt hast, bei mir ist eventuell gerade nicht die Zeit, um im Urlaub zu entspannen. Wenn wir früher irgendwie noch zu zweit in Urlaub gefahren sind, da habe ich mir irgendwie 10 Bücher eingepackt. Da gab es noch kein Kindle. Da war mein halber Koffer voller Bücher. Und dann habe ich im Urlaub ein Buch nach dem anderen gelesen. Und das war für mich Entspannung, das war für mich Selbstfürsorge. Mein Mann kam dann irgendwie so alle 2-3 Stunden mal so auf die Art, mir ist langweilig, können wir mal irgendwas machen? Und dann, ne, dann sind wir schwimmen gegangen oder paddeln gegangen oder dann haben wir uns bewegt und dann habe ich mich wieder hingesetzt und habe ein Buch gelesen. Und ich habe 2 Kinder, das ist gerade schwierig. Tatsächlich im letzten Urlaub habe ich 4 Bücher gelesen, wo ich mir gedacht habe, es wird, so langsam wird's wieder, ja, die Kinder werden ja auch größer. Aber da auch so ein bisschen die Erwartungen ja, mal realistisch zu betrachten. Ne? Also ist das, was ich mir vom Urlaub verspreche, eigentlich überhaupt realistisch oder ich sage es mal meiner Situation entsprechend. Das hat mir sehr geholfen, also nur zu sagen, okay, ich möchte jetzt nicht irgendwie die maximale Entspannung im Urlaub erleben, sondern ich möchte rauskommen, ich möchte was Neues sehen, ich möchte Zeit mit meiner Familie verbringen. Und die dritte Sache, die mir da geholfen hat, ist zu überlegen, oder zu reflektieren, dass ich eigentlich von der einen Überforderung in die nächste gekommen bin. Also zu Hause war es dann irgendwie der Alltag und die vielen Sachen, die noch anstanden. Also beispielsweise früher, als ich im Verlag noch gearbeitet habe, da musste ich halt einfach vorher die Zeit reinarbeiten, weil meine Aufgaben hat ja niemand übernommen. Und als ich dann zurückkam, musste ich dann sozusagen nacharbeiten, was liegen geblieben ist. Und das heißt, ich bin halt vorher schon im so totalem Stress in Urlaub gegangen und wusste halt, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, dann muss ich erstmal aufräumen. Und jetzt ist es halt, also jetzt bin ich ja selbstständig, das heißt, ich kann schon ein bisschen besser planen, aber ich muss halt auch irgendwie vorher dann packen und schauen, dass halt irgendwie die ganze Wäsche auch da ist, die wir dann mitnehmen müssen. Und ne, dann muss ich halt vielleicht noch irgendwelche Sachen fertig machen und noch an irgendwelche Sachen denken. Packen tut übrigens mein Mann. Das ist jetzt mittlerweile auch sowas, wo ich sage, das stresst mich so sehr, ich will das nicht mehr machen. Kannst du das bitte übernehmen? Und dann haben wir halt nur das dabei, was er einpackt. Aber tatsächlich, schockierenderweise, das reicht dann auch. Hätte ich nicht für möglich gehalten, aber das reicht dann auch. Und ich habe halt auch gemerkt, dass mich das sehr überfordert, im Urlaub irgendwie 5-mal am Tag zu kochen oder Essen auf den Tisch zu bringen. Und mit meiner Histaminintoleranz ist es halt nicht so leicht, irgendwo hinzufahren, wo ich mir das Essen nicht selber machen muss. Und da haben wir jetzt tatsächlich was gefunden. Und das, also wie gesagt, ich arbeite da immer noch dran. Tatsächlich im letzten Urlaub war ich so entspannt wie lange nicht mehr, weil ich gemerkt habe, okay, wenn ich nicht kochen muss, ist es was, was sehr, sehr viel ja Stress, gefühlten Stress von mir wegnimmt. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, sich da dann halt bewusst zu machen, ne, was sind denn meine Stressoren? Und tausche ich die vielleicht im Urlaub einfach das eine gegen das andere aus? Ne, habe ich dann im Urlaub vielleicht, also welche neuen Herausforderungen habe ich denn dann? Und dann komme ich immer wieder zu meinem Satz, wie kann ich es mir denn leichter machen? Was kann ich denn tun, dass es für mich leichter ist?
Ja, voll. Das ist super, super wichtig, das einfach auch erstmal so für sich zu erkennen, ne, was es denn ist und nicht irgendwie im Urlaub schlecht gelaunt und gestresst immer weiter zu kochen und sich zu fragen, hä, warum, was ist denn eigentlich das Problem?
Ja.
Ja, also voll gut.
Na, also wie gesagt, das Kochen macht mir ja Spaß, aber halt dann das Aufräumen und das also halt alles außenrum, ne? Das gehört ja auch noch dazu. Und ich habe so, also ich habe oft so das Gefühl, dass in unserer Gesellschaft es ziemlich leicht ist, auch ne, so Selbstfürsorge und zum Beispiel auch Entspannung total perfektionistisch anzugehen. Also auch wieder mit so einem Leistungsgedanken. Ne? Wenn ich jetzt im Urlaub bin, muss ich maximal entspannen. Ja, wenn ich mich jetzt meiner Selbstfürsorge widme, ja, dann muss das quasi wie so das muss auf das Knopfdruck.
Ja, das muss perfekt, das perfekte Ritual sein, ja.
Und du hast vorhin schon den Begriff Mindset angesprochen. Und ich fand das so spannend, was du, also ich habe das nicht das erste Mal bei dir im Buch gelesen, aber du hast das auch so schön zusammengefasst unter dem Begriff toxischer Positivität und Spiritual Bypassing. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht nicht alle Personen, die jetzt hier gerade zuhören, wissen, was damit gemeint ist. Könntest du das nochmal erklären?
Ja, toxische Positivität, begegnet uns ja eben häufig so in dieser Wellness-Welt, auch in der Spiri-Welt, nenne ich sie mal, auf Social Media. Und das ist ja vielleicht auch so ein bisschen so dieses Klischee von einer Person, die sagt, oh, bleib mir weg mit deinen schlechten Vibes, so hier bei mir nur gute Energie, good vibes only, immer nur gute Laune und mit der Einstellung passieren mir dann auch nur gute Dinge im Leben, was zum einen natürlich Quatsch ist, weil was dir im Leben passiert, nichts mit deiner Einstellung oder weniger mit deiner Einstellung zu tun hat, als die toxische Positivität das so suggeriert. Und ja, im Grunde ist das eben auch schon so dieses Bypassing, also Spiritual Bypassing ist so ein Umgehen, ein spirituelles Umgehen von schlechten Vibes oder von ja vielleicht unangenehmen Gefühlen, die ja aber eben einfach auch dazugehören. Ne? Also es gibt ja nicht so diesen einen Schalter, den man umlegen kann und schon fühlt man eben nur noch die Gefühle, die man eher als angenehm erlebt oder die den wir ja auch so ein bisschen hinterherrennen. Ne? Also das ist ja schon auch im Mensch so ein bisschen so angelegt, dass wir uns eigentlich möglichst immer gut fühlen wollen oder es möglichst unanstrengend haben wollen und eher unangenehme Gefühle zuzulassen und auszuhalten ist ja unangenehm und ist auch anstrengend oder kann mitunter anstrengend sein. Aber ja, was auf gar keinen Fall hilfreich ist, ist das halt alles so wegzudrücken. Weil das kostet natürlich auch super viel Energie auf Dauer. Und ja, es funktioniert eben auch einfach nicht. Also das Einzige, was dann vielleicht die Folge ist, ist, dass man so gänzlich abstumpft und gar nicht mehr so richtig ein Gefühl für sich selbst hat, für den Körper hat, auch gar nicht mehr weiß, wie fühlt sich das denn eigentlich an, wenn ich mich über was freue oder so. Und ja, also diese toxische Positivität ist, ja, ich glaube schon auch was mich lange abgeschreckt hat, weil ich ja die eben sehr stark mit Self-Care so in general quasi verknüpft habe. Ist vielleicht auch so was in manchen, je nachdem, in was für einem Sport- oder Yoga-Studio oder so man dann vielleicht landet, sind das dann vielleicht eher so die Vibes, die ausgesendet werden. Ne? Dass so ein bisschen suggeriert wird, nein, du bist hier willkommen, solange du lächelst und solange wir hier unsere Posen machen und den tollen Yogi-Tee trinken und alles ist ganz harmonisch und super. Aber sobald du hier gestresst ankommst von einem Termin, der nicht so gut gelaufen ist, das haben wir hier nicht so gerne. Also das möchte ich jetzt
niemandem. Ist ganz sicher nicht jedes Yoga-Studio so, genau. Aber man darf ja auch mal Sachen ein bisschen überspitzen, um irgendwie mal so seinen Punkt klar zu machen. Ja. Und ich finde es eine sehr herausfordernde Diskussion, weil nur zum einen, ich habe dann auch so für mich selbst hier wieder den Anspruch, wenn ich Yoga mache, darf ich mich dann auch mal mit den Hintergründen zum Beispiel kulturelle Aneignung, darf ich mich dann mal mit so einem Thema beschäftigen? Oder muss ich das vielleicht sogar auch? Hm. Oder kann ich dann halt sagen, boah, mir geht's gerade eh so scheiße, muss das jetzt dann auch noch sein? Und das baut dann irgendwie auch wieder Druck auf, also für mich, ne? Weil ich dann halt auch ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich mir dann denke, boah, ich möchte einfach gerade ich entspannen und jetzt nicht schon wieder über so Themen wie kulturelle Aneignung nachdenken, was aber ne, dann auf der anderen Seite wieder total wichtig auch ist. Und du schreibst es so, also ich finde, du schreibst es so toll in deinem Buch, dass du halt irgendwie sowas sagst wie, also solange die Welt nicht ein sicherer Ort für alle von uns ist, ja, dann stünde einem selbst mit den ganzen Privilegien, die wir ja ganz unbestritten haben, also wir beide auf jeden Fall, es gar nicht zu, irgendwie Selbstfürsorge zu betreiben. Und du schreibst dann, es müssen also zumindest erstmal Patriarchat, Rassismus und Kapitalismus zerschlagen werden. Ne? Und mir geht's dann teilweise auch so, dass ich dann irgendwie ein schlechtes Gewissen habe, weil ich ja zum Beispiel dann dieses Privileg habe zu sagen, okay, ich möchte mich jetzt gerade mit dem Thema nicht befassen. Hm. Und also ich finde es sehr herausfordernd und ich denke auch, dass es vielen Menschen so geht, nur dass sie glauben, es muss irgendwie erstmal alles erledigt sein und dann darf ich mich um mich selbst kümmern.
Ja.
Hast du auch solche Gedanken? Also wie geht man denn damit um? Also ich finde, ich bin da oft so hin und her gerissen und denke mir so,
Ja, auf jeden Fall kenne ich total gut. Ich meine, gerade wenn man ja in welcher Form auch immer aktivistisch unterwegs ist, feministisch, dann begegnet einem das auch total oft, dass das so ein bisschen die Grundeinstellung ist, so wir dürfen keine Pausen machen, wir müssen weiterkämpfen, damit sich wirklich was verändert. Wir brauchen keine Selfcare, wir brauchen eigentlich eine Revolution. So, das ist vielleicht so das Dollste, was gesagt wird. Was ein Stück weit vielleicht auch stimmt, denke ich mir so, aber ich finde nicht, dass das so gegeneinander ausgespielt werden sollte. Ich finde, es geht beides ganz gut zusammen. Oder ergänzt sich, kann sich ganz gut ergänzen. Und also es ist natürlich total wahr, dass mit gewissen Privilegien auch eine gewisse Verantwortung einhergeht, der man sich nicht entziehen sollte, was aber auch nicht das Ziel ist von radikaler Selbstfürsorge. So, das, ne, wie gesagt, heißt eben nicht, dass ich die Scheuklappen aufsetze und so tue, als gäbe es irgendwie keine strukturellen Probleme, sondern dass ich mich eben gerade bewusst damit auseinandersetze und eben auch schaue, welche Denkmuster, Glaubenssätze oder sowas ich vielleicht für mich auch aus diesen Strukturen übernommen habe und was es aber eben auch für Menschen bedeutet, die weniger privilegiert sind, die eben von ja verschiedensten Diskriminierungsformen betroffen sind. Was mir aber total geholfen hat, irgendwie aus diesem schlechten Gewissen so ein Stück weit zumindest rauszukommen, ist, dass ich mir irgendwann angefangen habe, die Frage zu stellen, okay, es ist scheiße auf der Welt, mitunter mal so kurz und knapp zusammengefasst. Viele Dinge laufen furchtbar, machen Sorge und betreffen ja eben Menschen, die von anderen Diskriminierungsformen betroffen sind, eben nochmal viel, viel härter. Aber wem ist damit geholfen, dass ich es mir jetzt noch schlechter gehen lasse, als es mir sowieso schon geht? Oder wem ist damit geholfen, dass ich mich selbst jetzt vernachlässige? Niemanden. So, weil auf lange Sicht bedeutet das eben, dass ich mich ja überanstrenge, dass ich immer wieder über meine Grenzen gehe und dann vielleicht irgendwann ja tatsächlich abstumpfe und so ein bisschen die Scheuklappen aufsetze und mir denke, ja, ist ja eh alles blöd, so dass ich so ein bisschen in so einen Zynismus reinfalle oder in so ein nihilistisches, hoffnungsloses Dasein, in dem ich dann nicht mehr wirklich Veränderungen anstoßen kann, so weder bei mir selbst noch bei anderen.
Ja, es gibt ja den Begriff Activism Fatigue, also dass du quasi ermüdest von deinem Aktivismus. Und ich merke das schon, also ich spüre das schon auch oft sehr, wo ich dann einfach merke, okay, wenn ich diese Arbeit jetzt noch ein paar Tage machen will, was ich definitiv vorhab, dann muss ich da auch Grenzen setzen und mich schützen. Und es gibt nicht so viele Anlaufstellen im deutschsprachigen Raum, wo du mit deiner Erfahrung zum Beispiel zur Gewichtsstigmatisierung hingehen kannst und dann weißt, okay, du bekommst hier aufmunternde Worte, du bekommst hier Verständnis. Und ich habe das zum Beispiel ganz oft auf Instagram, dass, also was mich sehr berührt, ja, dass Leute Vertrauen haben und dann ihre Geschichte mit mir teilen oder dass sie auch zum Beispiel halt irgendwo, ja, irgendwas sehen und sich darüber zu Recht aufregen und mir das dann schicken. Und letztendlich landet das aber alles bei mir und ich muss es auch irgendwie verarbeiten. Und ich glaube, dass das vielen dann auch gar nicht so bewusst ist, dass ich dann ich fühle mich manchmal wie so ein emotionaler Müllschlucker irgendwie, ne? Und wie gesagt, ich bin da auch ganz oft hin und her gerissen, weil zum einen ehrt mich das natürlich, wenn Menschen Vertrauen in mich haben und ihre Geschichten mit mir teilen und fragen, ob sie Unterstützung kriegen oder auch eine Einschätzung von mir haben wollen. Und trotzdem ist es ja dann ganz oft so, dass es halt, ne, bei mir auch was auslöst, weil ich ja auch nicht irgendwie über dem System in irgendeiner Sphäre schwebe, ja, und so total neutral mit dem allen umgehen kann, sondern teilweise einfach auch selbst schon solche Erfahrungen gemacht habe. Und da dann auch zu sagen, okay, ich gucke mir das jetzt nicht an. Ich gucke mir jetzt nicht das 10. YouTube-Video heute an, das mir heute jemand schickt, weil ich weiß einfach, wie fettfeindlich diese Welt da draußen ist. Und ich muss da jetzt nicht reingucken, um zu wissen, was mich erwartet. Und schicke ein paar, also entmutigende Worte, wollte ich jetzt gerade sagen. Ermutigend. Und mach dann aber einen Haken dran. Also, dass ich das auch gar nicht alles aufnehmen muss, weil mir geht schon oft so, dass ich mich irgendwie da so fühle, ja, als würde ich gegen die Windräder kämpfen. Und ne, dann mir denk so, wow, ja, es verändert sich was. Oh nein, es verändert sich irgendwie nichts, wenn du mal so einen Minischritt aus deiner Bubble rausmachst. Und Minischritte, das ist auch ein gutes Stichwort. Du redest ganz viel von Baby-Steps. Na, jetzt könnte man aber auch sagen, ja, aber wenn ich doch was verändern will, sollte ich dann nicht lieber mich richtig anstrengen und all in gehen? Und du sagst, nein, Baby-Steps.
Baby-Steps vor allen Dingen deswegen, weil diese richtig, richtig großen Schritte, die wir uns oft vornehmen, oft ja einfach aufgrund ihrer Größe schon zum Scheitern verurteilt sind. Und das wiederum bestärkt uns dann wahrscheinlich eher in so einem Gefühl von, ja, na toll, ich krieg's ja offensichtlich mal wieder nicht hin. Also lässt sich ja ganz gut beobachten, auch immer Anfang des Jahres, wenn dann die Leute sich alle ihre guten Vorsätze machen. Und das ist dann eben nicht, okay, vielleicht will ich ein bisschen öfter an der frischen Luft spazieren gehen in diesem Jahr. Nee, es ist, ich mache 5-mal die Woche 2 Stunden Sport. So, das ist Minimum, weil sonst merke ich ja eh nichts. Oder sonst verändert es eh nichts. Also es sind einfach viel zu große, viel zu und dadurch viel zu unmögliche Vorhaben, die man sich da aufbürdet und die ja auch dann einen unglaublichen Druck und eine Stressreaktion im Körper auslösen mitunter. Es ist natürlich viel, viel leichter. Und das ist ja im Prinzip auch wieder eine Antwort auf die Frage, die du dir stellst, quasi, wie kann ich es mir leichter machen, zu schauen, was in meinen Möglichkeiten liegt, wozu ich überhaupt irgendwie die zeitlichen Kapazitäten habe. Und statt zum Beispiel zu sagen, okay, ab morgen mache ich irgendwie 1 Stunde täglich das große Self-Care-Ritual mit Meditation und hast du nicht gesehen. Stattdessen, oder die Morgenroutine, so stattdessen einfach mal zu schauen, so, wie sieht's denn aus? Also erstmal so ein Check-in vielleicht zu machen, zu gucken, wo könnte ich denn, wenn mir das wichtig ist, Zeit für Tätigkeit XYZ mir einräumen und dann vielleicht nicht eine Stunde jeden Tag. Vielleicht ist es realistischer, erstmal zu gucken, habe ich denn irgendwann eine Stunde in der Woche, die ich mir dafür blocken kann? Und gleichzeitig bin ich auch immer so ein bisschen, ja, ich würde nicht sagen, ich bin dagegen, Self-Care als so ein Zeitfenster sich einzu- oder als so einen abgegrenzten Zeitraum sich in den Kalender zu schreiben, weil das kann auf jeden Fall helfen, das so zu machen und eben in kleinen Schritten zu gucken, wo kann ich denn mir was einbauen, was mir gut tut. Aber ja, die Frage ist dann auch so ein bisschen, wenn im Kalender steht, irgendwie Freitagnachmittag 17 bis 18 Uhr ist Selfcare angesagt und dann schaffe ich es aber nicht. So, dann kann ich diesen Termin mit mir selbst quasi nicht einhalten. Wie gehe ich denn dann mit mir um? So, das ist, da setzt dann irgendwie auch wieder so dieses, diese grundsätzlichere Haltung, die es für mich auch so ein bisschen ist, an. Also Ja, wie ich dann mit mir spreche, wie ich dann mit mir umgehe, wenn ich das eben nicht geschafft habe. Oder ja, wenn ich vielleicht auch, obwohl ich mir nur Baby Steps vorgenommen habe, eben nicht die kurze Atemübung jeden Morgen nach dem Zähneputzen noch gemacht habe oder so. Also es geht eben nicht nur darum zu gucken, was kann ich tun für mich, sondern auch, ja, wie kann ich es mir leichter machen und wie kann ich mir ja vergeben letztendlich, wenn ich es nicht geschafft habe. Also wie kann ich aus diesem Mindset rauskommen, dass ich dann gleich wieder das Gefühl habe, oh, jetzt bin ich gescheitert. So, nee, es ist ja auch alles ein Prozess, ne? Es ist ja alles und verändert sich ja auch ständig. Auch Bedürfnisse verändern sich die ganze Zeit.
Ja, ich wollte jetzt hier auch kein Morgenroutinen-Bashing oder sowas machen. Ne? Das ist, und also wenn dir das hilft, eine Morgenroutine zu haben, dann mache das. Das ist immer die Frage, ne? Was hilft mir denn persönlich weiter? Und dann aber da auch wieder zu sagen, okay, wenn ich glaube, mir hilft eine Morgenroutine weiter, dann eben mache ich mal einen kleinen Schritt in die Richtung und nehme mir nicht gleich vor, ich stehe jetzt eine Stunde früher auf und meditiere und mache Yoga oder gehe eine Runde laufen oder mache Kopfstand oder, also keine Ahnung, ne, was halt den Leuten dann so einfällt, die das dann oft auch sehr Instagram-wirksam irgendwie da ihr schönes Leben zeigen. Und ne, die Morgenroutine, die hat sozusagen, das war für mich der echte Gamechanger und jetzt ist mein Leben so viel toller und schöner und reicher und besser. Und ne, ja, vielleicht war das die Morgenroutine, vielleicht ist aber auch einfach die Tatsache, dass die Person dann eine Morgenroutine in ihr Leben geholt hat und aufgebaut hat, wahrscheinlich auch langsam aufgebaut hat, eher so ein Zeichen, dass sich halt vielleicht doch, ne, Mindset, dass sich da vielleicht was verändert hat. Und was ich gerade so spannend finde, wir kommen immer wieder zurück zur Sprache. Wie spreche ich mit mir selber? Wie gehe ich mit mir selbst um? Und ich glaube, das ist eigentlich eine gute Antwort vorhin auch auf die Frage, wie kann ich denn Selbstfürsorge allen zugänglich machen? Weil wie ich mit mir selbst spreche, kann ich schon sehr gut beeinflussen. Und das sind dann auch oft Kleinigkeiten, kleine Dinge, die ich mir sagen kann.
Das sind vor allen Dingen auch ganz oft Dinge, die ja wir eben so für uns mit übernommen haben aus dem, was uns gesellschaftlich quasi so vermittelt wird. Ne? Je nachdem, von was für einer Art der Diskriminierung man betroffen ist, übernimmt man da vielleicht einfach auch solche Glaubenssätze wie, ja gut, das ist sowieso nicht möglich für mich oder ich bin sowieso nicht so wertvoll wie und das ist auch nicht easy, das so zu verlernen wieder und zu verändern, aber allein schon, ja, sich das eben bewusst zu machen, wo das herkommt, kann schon total hilfreich sein, weil allein dadurch kann ich mich ja schon so ein bisschen mehr davon abgrenzen und kann dem sowas entgegenstellen, irgendwie so, ey, nee, so, ich weiß, das ist irgendwie was mir die Welt, wie sie gerade ist, suggeriert, aber ich weiß, dass mein Wert als Mensch nicht daran hängt, wie ich aussehe, wie viel ich leiste und so weiter und so fort, sondern der ist einfach erstmal da und das kann ich total beeinflussen, beziehungsweise kann ich üben, also ich kann es üben, mir einfach selbst diese Wertschätzung entgegenzubringen. Und das klappt ja wahrscheinlich auch für einige Menschen irgendwie besser als für andere. Es klappt auch nicht immer alleine. Das ist sowieso auch ein super wichtiger Punkt für mich, ne, dass Selbstfürsorge eben nicht heißt, ich mache alles selbst und alleine. So, manchmal brauche ich auch Hilfe auf dem Weg oder während des Prozesses, so in unterschiedlichen Phasen. Ob jetzt in Form von einer Therapie oder in Form von vielleicht auch erstmal einfach Gesprächen, offenen Gesprächen mit FreundInnen, PartnerInnen darüber.
Also ich habe so die Erfahrung, dass wenn ich zum Beispiel jetzt in der Beratung oder in der Therapie sage, kannst du freundlich mit dir sprechen, dass das ein ganz großes Hindernis ist. Und wenn ich dann aber frage, stell dir mal vor, ein geliebter Mensch kommt jetzt mit dieser Herausforderung zu dir. Was würdest du denn zu der Person sagen? Da kommen die schönsten Sachen. Und da denke ich immer, also ich bin dann immer total geflasht, was für also wundervolle, unterstützende, empathische Sätze da kommen. Und dann sage ich so, und jetzt sagst du das mal zu dir. Und dann kommt immer sofort so dieses, ich so, komm, du schaffst es, sag das mal zu dir. Und dann frage ich, und wie hat sich das jetzt angefühlt, das mal zu hören? Und wenn es gar nicht geht, dann sag's zum Beispiel ich, dann wiederhole, also ich wiederhole auch einfach oft die Worte dann nochmal. Und dann, ne, wie hat sich das jetzt angefühlt? Was hat es mit dir gemacht? Und damals reinzugehen, also wenn man nicht nett zu sich selbst sein kann, dann kann man das sozusagen üben, indem man ja überlegt, was würde man denn Nettes zu einer geliebten Person sagen? Und das dann wieder üben und dann sich auch bewusst machen, okay, das ist ein Prozess und das wird eine Weile dauern, wenn ich jetzt die letzten 20, 30, 50, 60, keine Ahnung wie viele Jahre gemein mit mir selbst gesprochen habe, dann wird es auch nicht auf Knopfdruck über Nacht dann plötzlich klappen, dass man ganz mitfühlend und verständnisvoll und wertschätzend mit sich spricht. Aber sich das auch im ersten Schritt mal bewusst zu machen.
Ne? Das ist ja, da ist ja auch so eine gewisse Abwehr manchmal mit dabei, nicht nur, weil man es eben anders gewohnt ist, sondern mein Eindruck zumindest, dass es möglich ist, so bei geliebten Menschen irgendwie die schönsten Worte zu finden und die irgendwie aufzubauen. Und sobald man das dann aber eben bei sich selbst versucht, ist ja schon auch so ein bisschen die Voraussetzung dafür, dass man sich selbst auch so diese Verletzlichkeit irgendwie zugesteht oder sich zugesteht, oh, ich brauche gerade aufbauende Worte. So. Was ja dann wiederum bedeutet, oh, ich bin anscheinend gerade in Anführungszeichen schwach, was ja was ist, was gesellschaftlich geächtet ist, wie keine Ahnung was. Kompletter Bullshit natürlich. Und das ist, ja, also ich habe manchmal das Gefühl, dass es ja auch daran liegt, dass es so viel leichter fällt, das eben ja für andere zu übernehmen oder anderen Menschen zu sagen. Und bei sich selbst hat man irgendwie noch so ein bisschen diese, ja, so diese Hemmschwelle einfach da, so, oh Gott, wenn ich das jetzt mache, dann gestehe ich mir ja ein, dann mache ich es ja offensichtlich, dass ich es nicht auch ohne die aufbauenden Worte schaffe, einfach nur mit meinem inneren Antreiber, der mir die ganze Zeit sagt, wie scheiße ich bin, wenn ich das und das schon wieder nicht auf die Kette kriege.
Und was ich dann so spannend finde, ist, wenn man dann die Perspektive ändert und sich nicht sagt, okay, ne, Selbstfürsorge, oh, das ist ja ne, für Schwächlinge oder so, sondern sich zu sagen, nee, dass ich so gemein mit mir spreche oder dass ich mich nicht gut um mich kümmere, das ist ein strukturelles Problem. Und ich, ja, fange so diese Revolution im Kleinen. Ne? Also du sagst ja auch, Selbstfürsorge und Feminismus, das widerspricht einander nicht, sondern das gehört zusammen. Denn Selbstfürsorge ist ja letztendlich irgendwo ein radikaler feministischer Akt. Und da ist hier Untertitel, das habe ich, glaube ich, vorhin gar nicht gesagt. Radikale Selbstfürsorge, jetzt eine feministische Perspektive. Was ist die feministische Perspektive auf Selbstfürsorge?
Ich sage immer ganz gerne, dass es leider, leider, leider eben nicht so einfach ist, dass ich jetzt einfach nur irgendeine selbstfürsorgliche Handlung vornehmen muss, mir im Bad einlasse und schon habe ich irgendwie aktivistisch gehandelt oder so. Oder schon stellt sich Verbesserung der Zustände ein. Leider nicht. Aber für mich zu sorgen und eben nett zu mir zu sein in einem System, dass mir das eigentlich nicht zugesteht oder dass mich unterdrückt oder ausbeutet, dass mir den Selbstwert abspricht immer wieder. Das ist politisch auf jeden Fall. Also es trifft dann eben besonders zu für eben weiblich sozialisierte Personen, für Frauen, für nicht-binäre Personen, für Queers, für rassifizierte Personen oder Menschen, die von Ableismus betroffen sind oder auch von Armut. Weil die ja von den herrschenden Systemen ja klein gehalten werden, und sich dagegen zu wehren, was für die Selbsterhaltung zu tun, das ist, ja, würde ich schon sagen, feministisch, beziehungsweise, ja, ein radikaler Akt einfach. Und auch ein antikapitalistischer Akt mitunter, ne? Wenn ich so ein bisschen versuche, aus diesem Teufelskreis auszubrechen, dass ich ja immer irgendwie der neuen Sache hinterherrenne und mir davon das große Glück verspreche oder die große Zufriedenheit. Das ist ja so das, was der Kapitalismus uns 24/7 suggeriert. Dass sobald wir eben dies und jenes erreicht haben, dann sind wir endlich zufrieden. Aber das ist eine Lüge. Das ist einfach eine eiskalte Lüge. Und sich dem so ein bisschen zu widersetzen und zu schauen, okay, wie kann ich mich denn in auch schwierigen emotionalen Lagen am besten selbst unterstützen? Wie kann ich das durchstehen, ohne mich in, ja, weiß ich auch nicht was, zu flüchten, ohne Online-Shopping zu machen, ohne irgendwelche Dinge zu konsumieren. Das finde ich, ist so das Antikapitalistische durchaus auch daran. Und was ich auch denke, was ich auch finde, was die radikale Selbstfürsorge politisch macht, es gibt uns auch da wieder, Stichwort Handlungsspielraum, was unseren Umgang zum Beispiel mit Fehlern angeht. Wenn wir eben sanfter und nachsichtiger und netter zu uns selbst sind und uns eben nicht sofort verurteilen und verdammen, wenn wir einen Fehler machen, wenn wir, ich weiß es nicht, wenn wir eine Person missgendern, wenn wir einen Begriff verwenden, der aber eigentlich rassistisch ist. Also ja, egal was für einen Fehler wir machen, auf den wir hingewiesen werden, ich denke, dass es leichter wird, darauf angemessen zu reagieren, wenn wir eben nicht, ja, so dieses feste, starre Selbstbild von uns haben, so, ich habe hier meine eiserne Rüstung und mir kann keiner was und ich habe irgendwie verstanden, wie alles geht. Wenn wir das so aufbrechen und irgendwie weich werden und sagen, ey, ich bin ein Mensch und alles ist ständig irgendwie in Bewegung und ich mache Fehler und lerne dazu. Ich kann nicht alles wissen. Es ist unmöglich für mich, alles zu wissen. Was ich aber eben tun kann, wo ich einen Handlungsspielraum habe, ist, ich kann dazulernen und ich kann mich auch verändern. Und ich kann ja auch da eben wieder so diesem gesellschaftlichen Umgang mit Fehlern, den wir haben, der einfach
suboptimal.
Ja, genau, das beschreibt es ganz gut, einfach suboptimal ist. Auch dem kann ich mich da ja so anfangen oder versuchen zu widersetzen.
Ja.
Und das, ja, also ich habe das Gefühl, dass es es leichter macht, offen zu sein, auch für andere Perspektiven.
Ja, das mit den Fehlern, muss ich sagen, kriege ich mittlerweile ganz gut hin. Also auch mir so einzugestehen, dass ich Fehler mache. Ne? Also zum Beispiel auch in Podcast-Gesprächen. Es geht nicht ohne Fehler. Mhm. Ja. Und dann aber halt zu sagen, okay, jetzt habe ich vielleicht mal hier missgegendert oder ich habe jetzt irgendwie was gesagt, was, ich sage jetzt mal, einen der Isms bedient, was ich nicht wollte. Und dann zu sagen, okay, ja, das war jetzt nicht gut und ich kann daraus jetzt lernen und es besser machen. Das kriege ich mittlerweile so, also sehr viel besser hin als früher. Wo ich immer noch ein echtes Problem habe, ist Prokrastination. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin, ja, wenn ich das Gefühl habe, ich kriege irgendwie nichts hin, ich bin nicht, wie soll ich denn das sagen? Ich bin nicht effektiv oder
Du wiederholst einfach für dich die Sätze, die dir Kapitalismus und Leistungsgesellschaft indoktriniert haben, ja, die dir sagen, ja, du musst immer leisten, 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 ja, und du darfst zwischendurch keine Durchhänger haben.
Unproduktiv, das ist das Wort. Unproduktiv. Ich habe irgendwie immer noch damit meine Herausforderung, wenn ich so das Gefühl habe, ich bin unproduktiv. Ne? Hm. Nicht, wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt irgendwie bewusst eine Pause oder ich mache jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich daddel jetzt mal bewusst eine Stunde auf dem Handy rum oder ne, ich bin jetzt mal bewusst hier irgendwie eine Stunde auf Social Media unterwegs oder spiele irgendein Computerspiel oder was auch immer. Das ist nicht das Problem. Aber wenn ich so das Gefühl habe, eigentlich würde ich gerne gerade produktiv sein, aus welchem Grund auch immer, und ich mache dann irgendwas, was einfach nur Zeit verbraucht, was dann letztendlich zu meiner Unproduktivität beiträgt, das ist für mich noch eine große Herausforderung. Und so als fast letzte Frage würde ich sagen, du sagst, Prokrastination ist nicht unbedingt etwas Schlechtes oder Unnötiges. Mhm. Das catcht mich natürlich. Ne? Erklär mal bitte.
Das kann ich erstmal sehr, sehr gut nachfühlen. Also das ist auch was mir bei weitem nicht immer gelingt, dass wenn ich mich beim Prokrastinieren erwische, ich mir dann sagen kann, oh, schau an, ich prokrastiniere, it's part of the process, alles halb so wild. Das gelingt mir wirklich nicht immer. Aber ich merke das gerade akut wieder sehr doll, weil ich gerade an meinem dritten Roman arbeite und Schreiben einfach Surprise, jetzt auch beim, also insgesamt ist das jetzt das vierte Buch, aber ich habe es immer noch nicht so verinnerlicht, als dass es mich jetzt nicht wieder überrascht hätte. Schreiben ist einfach nichts, was ich so ritualisiert machen kann, wie einmal am Tag meine E-Mails checken und auf die eingegangenen E-Mails antworten oder sowas, ja, wo ich nicht viel Brainspace irgendwie für brauche, so natürlich für manche E-Mails schon mehr als für andere, aber oder, keine Ahnung, den Abwasch zu machen oder so. Es ist für unterschiedliche schreibende Personen jeweils unterschiedlich. Für mich ist es aber eben einfach so, dass es für mich nicht so funktioniert, dass ich mich jeden Tag zur selben Uhrzeit an den Schreibtisch setze und losschreiben kann. Ich merke das dann immer recht bald, ob es ein Tag ist, an dem es funktioniert oder ob es ein Tag ist, an dem es nicht funktioniert, an dem ich einfach keinen Zugang habe zum Text, keinen Zugang zu dem Rhythmus oder der Sprache, in der ich gerade drin bin. Und es ja ist das Schlimmste, wenn ich dann eben einfach anfange zu prokrastinieren, halb aber auch noch im Dokument zu hängen und mir zu denken, ach, ich müsste doch eigentlich. Statt mir einfach zuzugestehen, okay, heute ist wahrscheinlich einfach ein Tag, an dem muss ich irgendwie noch mal ein bisschen was neu ordnen oder neu setzen. Und ich muss einfach abwarten, bis es dann wieder funktioniert. Und das sind einfach Phasen, die es in so einem Schreibprozess immer mal wieder gibt. Oder auch in vielen anderen Prozessen, in kreativen Prozessen, aber ja, auch in, I don't know, vielleicht sogar beim E-Mails schreiben. E-Mails schreiben fällt mir auch an manchen Tagen leichter als an anderen.
Haushalt. Ich muss auch gerade an Haushalt irgendwie denken. Also
ja, bei mir Sport oder sowas.
Ja. Bei mir ist Schreiben auch nicht linear. Also ich habe jetzt gerade mit meinem zweiten Buch hier angefangen, jetzt mein zweiter Ratgeber. Mhm. Und ich habe so das Gefühl, dass ich ganz viel irgendwie so nebenbei darauf hinarbeite. Und dann auf einmal knall ich 10 Seiten hin.
Mhm, ja, kenne ich. Geht mir auch so.
Genau, und dieses, also was ich gerade versuche, ist, wenn ich so merke, wie soll ich das sagen? Ich frage mich ganz oft, möchte ich das, was ich gerade mache, eigentlich überhaupt machen? Ist das gerade für mich hilfreich? Oder ärgere ich mich dann und dann zu sagen, okay, entweder mache ich das jetzt bewusst oder ich ich ziehe jetzt hier mal einen Schlussstrich und mache irgendwas anderes.
Ne? Ja, das Ganze.
Also was jetzt nicht heißt, dass ich jetzt irgendwie bei was anderem dann total produktiv sein muss, ja, dass ich jetzt eine produktive Tätigkeit, die ich gerade nicht auf die Reihe kriege, immer unbedingt durch eine andere produktive Tätigkeit ersetzen will. Das meine ich nicht damit, weil das baut nämlich auch wieder ganz viel Druck auf. Aber mich zu entscheiden, etwas bewusst zu machen. Also für mich ist Prokrastinieren auch ganz viel so dieses, ich vergeude gerade meine Zeit, weil ich gar nicht bewusst im Moment bin. Also es ist so eine Sache so von Selbstbestimmung.
Genau, verstehst das du, wollte ich gerade Genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist so, dass es eigentlich immer bedeutet, dass man nicht ganz im Moment ist oder nicht ganz bei der Sache ist. Und da, glaube ich, kommt erst so dieses unangenehme Gefühl dabei raus. So, ja. Ne? Wenn du einfach bewusst sagst, okay, anscheinend klappt's heute nicht, anscheinend braucht mein Kopf gerade eine Pause, dann herzlichen Glückwunsch, wenn man sich das eben selbst so einteilen kann und nicht was liefern muss oder so. Aber dann sich wirklich bewusst diese Pause auch zu nehmen und sich davon abzugrenzen, da dann auch die ganze Zeit zu denken, oh, eigentlich hätte ich aber gerne. Und was da auch ein super wichtiger Punkt ist, ist einfach maximale Ehrlichkeit mit mir selbst. Mhm. Also mich auch zu fragen, okay, ist es gerade, auch das, das Gespräch hatte ich jetzt häufiger in den letzten Wochen mit mir selbst, ist es gerade wirklich so ein Tag, an dem es nicht geht? Oder versuche ich gerade einfach, mich davor zu drücken? Versuche ich da gerade was zu vermeiden? Und wenn ja, mich auch dafür dann nicht zu verurteilen und zu sagen, oh, wenn das jetzt hier nur Vermeidung ist, dann aber ab an den Schreibtisch mit dir, sondern eher so zu schauen, okay, woher rührt denn diese Vermeidung? Warum will ich das denn gerade, warum will mich meine Psyche da gerade vor irgendwas schützen letztendlich? Ja. Und da dann eher so ein bisschen, ja, reinzugehen, statt sich irgendwie zu was zu zwingen und sich nicht gut dabei zu fühlen. Das finde ich hilfreich. Ja, und auch das, I keep saying it, ist natürlich auch nichts, was von jetzt auf gleich so gelingt, ne? Dass ich da eben so ehrlich zu mir sein kann.
Ja.
Aber ja, was schon auch einen großen Teil ausmacht, dieser radikalen Selbstfürsorge, dass es eben auch nicht nur bedeutet, dass ich die ganze Zeit so leicht wie möglich so angenehm wie möglich zu machen, sich selbst so zu pampern und ach, du armes Baby, sondern so eine Balance zu finden zwischen freundlich zu sich selbst zu sein, aber eben auch zu schauen, okay, wovor drücke ich mich hier gerade? Aha, es ist die Steuererklärung, macht keinen Spaß, ich muss es aber machen. Es geht mir nicht gut, wenn ich Dinge ewig vor mir herschiebe, die aber die ganze Zeit im Hinterkopf rotieren. Und ich habe festgestellt, dass tatsächlich das auch wirklich was fürs Selbstwertgefühl bringt, wenn ich diese Dinge, auch wenn sie unangenehm sind, dann aber tatsächlich mache. Also nicht irgendwann einfach dazu durchringe, sie zu machen.
Ja, und was kann da wieder helfen, dass es leichter ist? Wie kann man da dann wieder die Rahmenbedingungen schaffen, dass man sich halt auch so unangenehmen Tätigkeiten, für mich tatsächlich auch wie Steuererklärung, den Raum gibt und die Zeit gibt. Und ich glaube,
wir kommen dann... Ja, und für sowas... sorry.
Nee, aber wir kommen dann immer wieder zur Achtsamkeit zurück, ne? Dass einem erst überhaupt mal bewusst sein muss, okay, ne, was läuft hier eigentlich gerade? So, jetzt du.
Ich wollte noch sagen, und da kann man sich dann tatsächlich auch wieder so diese klassischen Self-Care-Tools zur Hilfe nehmen, wenn man das denn möchte und sich zum Beispiel, keine Ahnung, ein Duftöl in eine Duftlampe machen, um die Steuererklärung zu machen und dabei aber wenigstens, keine Ahnung, Zitrone und Mandarine zu riechen oder sowas.
Genau. Das Lavendelöl, ne? Es ging alles los mit dem Lavendelöl, das du dir gekauft hast. Oh, ich muss so lachen. Also ich kann wirklich dein Buch sehr empfehlen. Ich könnte jetzt auch noch Stunden wirklich mit dir reden, weil es gibt eigentlich auch noch so viele Themen, die wir jetzt noch gar nicht angerissen haben. Ich würde trotzdem sagen, ich denke, das war jetzt schon ganz, ganz viel Input. Es war ein unglaublich tolles Gespräch, wo ich auch ganz, ganz viel mitnehmen konnte. Und ich hoffe, dass es den HörerInnen ebenso geht. Und damit würde ich jetzt gerne zu unserem im Podcast neuen Feature, so neu ist das jetzt gar nicht mehr, weil das ist, glaube ich, die 11. Episode, die dieses Feature hat, aber zumindest seit dieser Staffel neu, ist, dass dir eine Frage dargelassen wurde von einer Person, die nicht wusste, wer du bist. Und die bekommst du auch gleich. Und ja, die ist auch super. Also ich denke mir bei jeder Frage, boah, die ist so super, das ist die superste Frage überhaupt. Also die sind sie auch immer. Also dieses kleine neue Feature, ich rede hier gerade so um den heißen Brei rum, ist, dass jede Gästin der nächsten Person, die in den Podcast kommt, eine Frage da lässt, ohne die Person zu kennen. Und es kann etwas sein, was so persönlich zum Thema Körperakzeptanz, Gesundheit, intuitive Ernährung und natürlich auch alles andere, was wir heute angesprochen haben. Ja, das hängt ja alles zusammen. betrifft. Oder es kann beispielsweise auch eine Frage sein, auf die du Antworten sammelst. Oder es kann auch irgendwas ganz anderes sein. Also es gibt hier überhaupt keine konkreten Vorgaben. Und nun meine Frage an dich, Svenja. Hast du eine Frage für die nächste Person, die in den Podcast kommt?
Ja, ich weiß nur noch nicht so genau, wie ich sie formuliere. Mich würde von der nächsten Person interessieren, was für ein Körpergefühl diese Person oder an was für ein Körpergefühl als Kind diese Person sich erinnert. So beim, keine Ahnung, draußen spielen oder auch beim drinnen spielen, in was vertieft sein. Wie hat sich der Körper da angefühlt, an was kann sich da erinnert werden und wie hat sich das im Laufe der Zeit bis zur Podcast-Aufnahme verändert? Und wie könnte da vielleicht wieder so ein bisschen, ich will nicht sagen, sich angenähert werden, aber was könnte mit dieser Information, die im Nachdenken über diese Frage erfahren wird, angefangen werden. Wow, es ist eine super komplizierte, also, verschachtelte Frage.
Ja. Ich versuch das jetzt mal zusammenzufassen, weil ich mir auch gar nicht so sicher bin, ob ich es richtig verstanden habe. Also ja. Es geht um ein positives, um ein angenehmes Gefühl als Kind, das man bei einer schönen Tätigkeit hatte, wie zum Beispiel Spielen. Mhm. Und was sich jetzt geändert hat, Oder wie man da wieder hinkommt, oder soll man das so abrufen? Also das geht für mich gerade so ein bisschen, also ich frage ganz oft meine Klientinnen zum Beispiel so das Thema Bewegung. Das ist oft so gerade im, ich sage es mal, Diätbereich, ist Bewegung oder Sport auch mit Körperoptimierung, mhm. Reduzierung quasi verbunden. Und da frage ich ganz oft, wenn wir uns so dem Thema Bewegung annähern, was hat dir denn Freude gemacht als Kind? Also welche Art der Bewegung hat dir denn Freude gemacht als Kind? Was war das denn? Und da kommt dann halt auch oft sowas wie, keine Ahnung, Hula Hoop oder Seilspringen oder irgendwas. Also gibt's irgendeine Bewegungsart, die du nicht mit Diäten verbindest? Da musste ich gerade denken. Geht es in die Richtung?
Ja, ich glaube, ich meinte irgendwie sowas, ich bin mir auch nicht ganz sicher, was ich meinte, aber sowas Diffuses in die Richtung, was für ein Gefühl hatte man als Kind dem eigenen Körper gegenüber. Mhm. Was ja in den meisten Fällen eher was Leichteres ist als jetzt, weil der Körper war halt einfach da, so man konnte den halt einfach benutzen, um, keine Ahnung, draußen rumzurennen oder sowas. Vielleicht ist es aber auch ein bisschen zu, vielleicht habe ich noch eine andere Frage, vielleicht möchte ich lieber eine andere Frage stellen.
Also dann geben wir doch das jetzt mal so als Denkanstoß mit und jede Hörerin kann damit anfangen, was man gerne möchte.
Ja, oder es auch einfach komplett ignorieren. Das ist auch okay.
Okay.
Ich versuche es jetzt weniger kompliziert, weniger verschachtelt zu machen. Meine Frage ist, was ist die letzte radikal selbstfürsorgliche Sache, die du für dich selbst getan hast? Fragezeichen.
Das ist jetzt sehr konkret. Ich finde beides sehr cool. Ich mag sehr konkrete Fragen, wo man eine konkrete Antwort gibt, aber ich mag das auch sehr gerne, jemanden so beim Denken zuzusehen oder zuzuhören, wie wir das gerade bei dir gemacht haben. Also ich fand das jetzt beide, wir schneiden das nicht raus, das bleibt drin.
Na gut, okay.
Weil ich das cool finde.
Jemand, ja, mal, vielleicht also, war es auch eine Frage auch an mich selbst. I'm not sure. Aber ja.
Genau. Also ich würde sagen, wir freuen uns darüber, dass wir dir kurz beim Denken zuhören durften und nehmen die konkrete Frage für die nächste Person im Podcast mit.
Ja, das klingt gut.
So, jetzt kommen wir zu deiner Frage. Ich bin sicher, dass du schon gespannt bist, weil es sind nämlich alle. aber hallo. Und zwar hat dir in der letzten Interview-Episode Frederik Letzner eine Frage dargelassen. Frederik ist Speaker für mentale Gesundheit. Er macht viel in die Richtung Ernährungspsychologie. Er ist ebenfalls Autor. Und die Frage, die er dargelassen hat, lautet: Was war das letzte oder wann war es das letzte Mal, dass du etwas, was du lange geglaubt hast, dass es so sein muss, vielleicht gar nicht so ist? Also wann hat das letzte Mal etwas deine Glaubenssätze so erschüttert, dass du die Entscheidung getroffen hast, etwas Neues zu glauben?
Oh wow, was für eine unglaublich gute Frage. So, jetzt werden wir dann noch 5 Stunden weitersprechen, I guess. Mir fallen viele Dinge ein. Ich weiß noch nicht, für welches ich mich entscheide. Es geht ja eigentlich ums letzte Mal, aber ich kann es, glaube ich, gar nicht so richtig zeitlich zuordnen. Ich gehe mal aufs krasseste Mal. Ich glaube, das krasseste Mal, dass das passiert ist, ist, dass ich irgendwann, und das macht ein großes Thema noch auf, dass ich vor inzwischen knapp 4,5 Jahren aufgehört habe, Alkohol zu trinken. Und das war was, von dem ich sehr, sehr lange überzeugt gewesen bin, das machen zu müssen, um bestimmte Situationen besser aushalten zu können, soziale Situationen, Gespräche mit Menschen, die ich nicht kenne, auf Partys, bei Veranstaltungen oder so. Ich hatte wirklich sehr, sehr lange in mir abgespeichert, nein, ich brauche in solchen Situationen Alkohol, um irgendwie locker, in Anführungszeichen, gesellschaftsfähig zu sein. Und das zu verstehen, dass das eben nicht so sein muss und das aufzulösen und in der Folge dann eben aufzuhören, Alkohol zu trinken und mich dadurch so viel besser zu fühlen auf so vielen Ebenen, das war, glaube ich, das war so das krasseste Aufbrechen von einem Glaubenssatz. Ja.
Ja, es ist so spannend, dass man, wenn man keinen Alkohol trinkt, sich in unserer Gesellschaft eher noch entschuldigen muss. Also, dass das eigentlich das ist, was viele Leute dann seltsam finden.
Ja, oder wofür man sich auf jeden Fall rechtfertigen muss irgendwie. Es darf ganz oft nicht einfach so sein. Ich ziehe dann immer gerne so den Vergleich, dass ich da einfach andere Drogen für einsetze und die Leute dann fragen, so wie du willst nicht mal zum Essen ein bisschen Heroin? Nicht mal zum Anstoß, es passt so gut zum Nachtisch. Ich weiß, du nimmst es sonst nicht, aber ich meine, jetzt sind wir hier so schön, sitzen wir zusammen, so wenigstens dazu.
Krass, ja. Boah, das ist ein krasser Vergleich. Ui, es wird mir auch noch mal so einiges zu denken geben. Aber ja, ne, das ist das Gleiche. Wenn mich jetzt zum Beispiel jemand fragt, ist es fettfeindlich? Dann sage ich, geh mal in eine andere Diskriminierungsform rein und ersetz das mal. Und wenn du dann so das Gefühl hast, ja, oh, nee, das kann ich nicht sagen, dann ja, dann ist es fettfeindlich. Krass. Ja.
Wow. Ja, aber wow, wirklich dolle Frage. Frederik, Mensch.
Ja, Mensch,
vielen Dank
ne?
dafür.
Ist auch cool. Ich glaube, ich muss irgendwann mal eine Episode machen, wo ich diese Fragen nach draußen gebe und dann die Antworten dazu sammle.
Ja.
Ich finde das so spannend.
Oh, ja.
Es ist so cool. Also vielen, vielen Dank. Wo kann man dich denn finden, wenn man jetzt sagt, boah, was Svenja so erzählt hat, cool, mehr?
Man findet mich natürlich obviously auf Instagram unter meinem Handle gRaven. Das ist ein sehr altes Wortspiel mit meinem Nachnamen. Oder ich freue mich natürlich auch immer über jede Person, die Lust hat, vielleicht meinen Newsletter zu abonnieren. Den gibt's auf Steady. Soft Practice heißt der, wie gesagt. Glaube ich, hatte ich zumindest am Anfang erwähnt. Genau, da schreibe ich übers Schreiben, über Kreativität, über die Arbeitsbedingungen als freie Autorin, über solche Dinge, über Softness auch ganz viel. Und ja, da kann man mich auch finanziell unterstützen tatsächlich. Das sind so die beiden Orte. Steady Newsletter und Instagram. Und in der lokalen Buchhandlung. Da bekommt man das Buch.
Wir werden das auf jeden Fall alles verlinken. Bin mir sehr sicher, dass da einige auch weiter einfach, also mehr haben wollen von dir. Ich habe tatsächlich dein Buch jetzt mittlerweile zweimal angehört und einmal gelesen.
Wow. Wow.
Ja, ja, ich, jetzt oute ich mich hier noch als Fan zum Schluss. Nee, es ist einfach, ich habe so das Gefühl, dass es ganz viel in tatsächlich sehr eloquente Worte fasst, was so in meinem Kopf als unzusammenhängende Gedanken rumschwirrt. Also mir hat das Buch sehr geholfen, auch so ein bisschen meine Gedanken zu ordnen. Und da möchte ich mich auch einfach ganz nochmal herzlich bei dir bedanken.
Ich danke dir, das freut mich voll. Und ich glaube, das war auch für mich Teil des Buchschreibens, dass ich da eben meine wirren Gedanken einmal ordnen konnte.
Ja, so mache ich das auch. Das ist dieser ganze Podcast und auch meine Autorinnentätigkeit. Das ist auch immer ganz viel so für mich selbst, meine Gedanken zu ordnen. Ich bin nicht nur eine, wie heißt das jetzt, oder Denksprecherin oder Sprechdenkerin? Was ist denn das, wenn man spricht, um seine Gedanken zu ordnen? Wie rum ist denn das?
Ich
kann es mir nicht merken.
Nee,
bin ich da eine Denksprecherin? Sprechdenkerin?
Oder eine, ich würde eher sagen, eine Sprechdenkerin.
Ich habe keine Ahnung. Ich kann mir das nicht merken.
Ich denke tatsächlich eher im Schreiben, muss ich sagen. Also sprechen ist auch okay, aber manchmal ist es doch auch, manchmal komme ich so vom Hölzchen aufs Stöckchen und beim Schreiben passt das irgendwie.
Ich finde beides super. Ich finde beides super. Also sowohl das Sprechen als auch das Schreiben, also so Journaling zum Beispiel, haben wir auch gar nicht angesprochen.
Oh Gott, stimmt. Eigentlich mein Lieblingsthema.
Tausend Millionen Themen die wir nicht angesprochen haben. Also Journaling kann ich auch immer sehr empfehlen. Gibt's auch, kann man auch als Selbstversorgepraxis zum Beispiel machen. Kann man auch in ein kleines Morgenritual draus machen. Also ich wollte wirklich auch nicht Morgenrituale bashen. Also ich hoffe, dass mir das jetzt hier niemand übel nimmt. Ich habe auch so ein ganz kleines Morgenritual. Ich bin eher so jemand, ich mag's Abendritual lieber. Also ich brauche abends irgendwie viel mehr Input, um runterzukommen, um dann gut zu schlafen. Und beides funktioniert bei mir gerade nicht. Und das ist dann auch sowas, wo ich sage, okay, na, was hilft mir denn mehr? Und es ist definitiv so ein Abendritual zu haben. Mhm. Also konzentriere ich mich dann darauf. Und wenn es dann fürs kleine Morgenritual noch reicht, freue ich mich. Und wenn nicht, dann kommen auch wieder andere Zeiten.
Ja, voll.
So, es war wunderbar, mit dir zu sprechen. Vielen Dank, dass du uns heute deine Zeit geschenkt hast. Und jetzt sind wir wirklich am Ende dieser Episode. Vielen Dank auch an unsere ZuhörerInnen, dass ihr uns heute eure Zeit geschenkt habt. Ich freue mich, mit dieser wundervollen Folge zum Thema Selbstfürsorge hiermit diese Staffel zu beenden. 10 großartige Episoden mit wunderbaren GästInnen und der Podcast geht jetzt in eine ganz kleine Pause. Ich habe das in dem einen oder anderen Newsletter mittlerweile und ich glaube auf Instagram auch schon angekündigt, dass sich bei mir gerade ja ganz viel tut. Hinter den Kulissen passiert gerade ganz viel. Ich würde tatsächlich von mir sagen, ich befinde mich gerade in so einem riesigen Transformationsprozess und ich kann dir auf jeden Fall versprechen, der Podcast wird weitergehen. Ich werde jetzt eine kleine Pause machen, Kraft tanken, Prioritäten sortieren, mich ein bisschen neu ordnen, neue Kraft schöpfen und in einer kurzen Pause, nicht lange, nicht so eine lange Pause wie letztes Jahr im Frühling, werde ich wieder zurück sein mit neuen Episoden. Also der Podcast wird auf jeden Fall weitergehen und ich freue mich schon sehr auf die neue Staffel und folg mir am besten auf Instagram oder melde dich für meine Newsletter an. Da werde ich auf jeden Fall euch weiter auf dem Laufenden halten, was sich bei mir so tut und natürlich auch ankündigen, wenn dann der Podcast weitergeht. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du diese Staffel mir deine Zeit geschenkt hast, dass du diese Zeit mit mir verbracht hast, mit meinen spannenden GästInnen. Und ich hoffe sehr, dass du nach der kurzen Pause hier im Podcast auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Die wissenschaftliche Datenlage sagt ganz eindeutig, dass Diäten die körperliche und mentale Gesundheit gefährden und langfristig zu einer Gewichtszunahme führen. Aber was, wenn das Gewicht die Gesundheit belastet oder jemand eine chronische Krankheit hat, wie Bluthochdruck, eine Fettstoffwechselstörung oder einen Diabetes? Spätestens dann ist es doch sicher gerechtfertigt, eine Diät anzufangen und damit zu versuchen, vorsätzlich Gewicht zu verlieren, oder? Nein. Nur weil jemand eine Diagnose hat, wirken Diäten trotzdem nicht. Sie erhöhen nur die Scham, wenn eine nachhaltige Gewichtsreduktion, wie zu erwarten ist, nicht funktioniert und den Leidensdruck zu essgestörten Verhaltensweisen zu greifen. Die gute Nachricht, um deinen Blutzucker wieder in Balance zu bringen, beziehungsweise ganz allgemein etwas für deine Gesundheit zu tun, musst du dir weder Lebensmittel verbieten, noch eine strenge Diät einhalten und du musst auch keinen vorsätzlichen Gewichtsverlust anstreben. Alles, was du brauchst, ist Selbstfürsorge und auf meiner Homepage www.antonipost.de kannst du dir für 0 Euro ein 12-seitiges E-Book herunterladen, das dir 5 Strategien an die Hand gibt, wie du gewichtsneutral und bedürfnisorientiert deinen Blutzucker positiv beeinflussen kannst. In diesem Sinne, iss doch, was du willst und alles Liebe. Deine Antonie.